Radio 1. Die Profis. Mit Simon Brauer.
Eigentlich spielt er Bass und singt bei der Band The XX, aber hier haben wir ihn solo gehört. Oliver Sim mit Sensitive Child und damit herzlich willkommen zu den Profis auf Radio 1. Wir werden heute wieder einiges erfahren, unter anderem über Hauskatzen, über Hafermilch und über Rassismus in deutschen Behörden. Vorher will ich aber erstmal mit Ihnen spielen eine Runde, unser Scanner-Spiel. Wir spielen Ihnen wissenschaftliche Erkenntnisse vor und Sie sagen mir dann, ob die richtig sind oder falsch. Da gibt es natürlich auch neben dem Erkenntnisgewinn ein Buch zu gewinnen, das heißt heute die verrücktesten Überlebensstrategien in der Tierwelt, von Anglerfischen als Sexsklaven bis Zombie-Ameisen. Der Wissenschaftsjournalist Matt Simon stellt da äußerst unterhaltsam unglaubliche Überlebensstrategien der Tierwelt vor. Also egal ob Fortpflanzung, Nahrungsbeschaffung, Schutz vor Feinden, für jedes verrückte Problem finden die Tiere eine noch verrücktere Lösung. Da steht einiges drin über Frösche mit Bärten, Krabben mit Hofstaat oder über Beutelmäuse, die sich zu Tode lieben. Wenn es gut klingt, dann spielen Sie doch mit.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Die Stimme könnte Ihnen bekannt vorkommen. Das war nämlich der Sänger der Band Audjay, jetzt solo unterwegs, nennt sich J. Jerome 87. Seinen neuen Song haben wir gehört, Brush Me Like a Home. Sie hören die Profis auf Radio 1 und jetzt spielen wir das Scanner-Spiel. Und den ersten Versuch, den wagt Akim. Akim, schönen guten Morgen, hallo.
Hallo.
Wie haben Sie denn bisher diesen Samstagmorgen verbracht? Gibt es schon Pläne fürs Wochenende?
Ich bin gerade beim Frühstück machen und dann wollen wir das schöne Wetter nutzen, um im Garten was zu machen.
Sehr gut, gute Pläne. Vorher vielleicht noch was gewinnen, wenn Sie jetzt hier richtig einschätzen, ob das, was wir gleich behaupten, ob das richtig ist oder falsch. Sind Sie bereit?
Ja, klar.
Gut, dann geht's los.
Persönlichkeitsveränderung ist in jedem Alter möglich. Unsere Persönlichkeit ändert sich ein Leben lang. Dabei macht es keinen Unterschied, ob man in seinen 20ern ist oder schon in Rente. Ein Forscherteam der Universität Heidelberg hat dies mit einem 8-wöchigen Programm getestet. Das Ziel? Die Teilnehmenden sollen besser mit Stress und sozial herausfordernden Situationen umgehen können. Das Ergebnis? Ältere Probanden können ihre sozialen und emotionalen Fähigkeiten genauso verbessern wie Jüngere. Denn entscheidend ist nicht das Alter, sondern die Motivation, etwas zu ändern.
Ja, Akim, war das richtig oder falsch, was Sie da behauptet haben?
Ob es jeder kann, weiß ich nicht, aber es ist gut möglich.
Ja, das stimmt auch, das ist richtig. Alle Teilnehmenden zeigten unabhängig vom Alter eine Verbesserung. Insgesamt ist jedoch bei älteren Menschen der Wunsch, geselliger zu werden, weniger ausgeprägt. Unklar ist aber noch, welche Aspekte am wichtigsten sind, um Persönlichkeitsmerkmale in eine bestimmte Richtung zu verändern. Okay, erste Runde überstanden. Wir kommen zum Scan Nummer 2.
Austausch bei wettbewerbsorientiertem Gaming schwächt soziale Beziehungen. Viele Gamer nutzen soziale Plattformen wie Discord, um sich über ihre Videospiele auszutauschen. Dort werden Strategien besprochen, Erfolge geteilt oder gemeinsame Spielrunden organisiert. Ein japanisches Forscherteam hat sich diesen Online-Austausch bei wettbewerbsorientierten Gamern genauer angeschaut. Ihr Ergebnis? Statt das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, fühlen sich die Spielenden einsam und können keine soziale Verbundenheit aufbauen.
Akim, sind Sie Zocker?
Nein.
Nein. Dann haben wir da was gemeinsam. Aber können Sie das trotzdem? Dann müssen Sie vielleicht raten, ist das wohl richtig oder falsch?
Ich denke, das ist falsch.
Ja, und falsch ist in dem Fall richtig. Der Austausch über Plattformen wie Discord, der stärkt die soziale Verbundenheit bei diesem Gaming. Dabei kann die Plattform als dritter Ort dienen, also als Ort der Gemeinschaft und Verbundenheit. Das sind sonst Cafés, Kneipen, Freibäder, andere Treffpunkte. Und die Forschenden haben das eben mit der japanischen Discord-Community eines Shooter-Videospiels getestet. Dann ein sanfter, vorsichtiger erster Glückwunsch an dieser Stelle schon mal. Akim, 2 Runden überstanden. Einen noch und dann winkt schon ein Gewinn. Bereit?
Ja.
Dann geht's los.
Soziale Hirschkühe bekommen mehr Kälber. Rothirschweibchen leben länger, wenn sie stabile soziale Beziehungen pflegen. Besonders eng sind ihre Bindungen zu weiblichen Verwandten wie Müttern, Schwestern oder Töchtern. Diese Kontakte sind über viele Jahre hinweg sehr beständig. Dabei zeigt sich auch, Töchter orientieren sich häufig am Sozialverhalten ihrer Mütter und entwickeln ähnliche Beziehungsstrukturen. Diese sozialen Bindungen haben auch Einfluss darauf, wie oft sie Nachwuchs bekommen. Denn Hirschkühe in guten sozialen Verbindungen bekommen mehr Kälber.
Akim, richtig oder falsch?
Das kann ich mir ganz gut vorstellen, ja.
Also richtig, und das ist absolut richtig, jawohl, genau. Weibliche Rothirsche mit starken, dauerhaften Freundschaften leben länger und haben mehr Nachwuchs, aber im Alter werden dann diese Beziehungen häufig weniger, eben durch stärkeren Konkurrenzdruck und aufgrund von Todesfällen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Akim. Jetzt haben Sie schon gewonnen an dieser Stelle, nämlich das Buch Die verrücktesten Überlebensstrategien in der Tierwelt, von Anglerfischen als Sexsklaven bis Zombie-Ameisen, vom Wissenschaftsjournalisten Matt Simon. Das könnten wir Ihnen jetzt zuschicken und dann können Sie das sonnige Wochenende genießen. Oder Sie riskieren noch ein bisschen was und machen den letzten Scan und könnten dann vielleicht mit etwas Glück ein Jahresabo von Mare, der Zeitschrift der Meere, gewinnen. Oder, wenn Sie Pech haben, auch komplett leer ausgehen.
Nein, der Winter ist vorbei. Ich lasse mich nicht mehr aufs Glatteis treiben.
Okay, wunderbar. Dann bleiben Sie bitte dran. Wir müssen noch Ihre Adresse aufnehmen und schicken Ihnen dann alles zu. Und dann bedanke ich mich herzlich bei Akim fürs Mitspielen. Und muss hier noch ein bisschen klicken, damit wir jetzt eben nicht den vierten Scan hören, sondern das nächste Stück Musik. Danke fürs Mitspielen, Akim. Schönes Wochenende. Tschüss.
Ich danke. Ciao.
Wahrscheinlich haben Sie es mitbekommen, vor gut zwei Wochen gab es so ein bisschen Verwirrung, sogar Empörung in Wissenschaftskreisen. Zum ersten Mal konnten nämlich Forschende ausgiebig möglichen Rassismus in deutschen Behörden untersuchen. Über drei Jahre lang in Institutionen wie Jobcentern, Ausländerbehörden, Zoll und Polizei. Gefördert wurde die Studie vom Bundesinnenministerium mit insgesamt 6 Millionen Euro. Die Studie ist schon Ende 2024 zu einem Ergebnis gekommen. Und das hat das Innenministerium jetzt vor zwei Wochen ohne Pressemitteilung, ohne Pressekonferenz einfach so auf der eigenen Internetseite veröffentlicht. Über diese mögliche Verschleierung der Studienergebnisse haben wir hier schon gesprochen am Dienstag auf Radio 1. Können Sie natürlich nachhören auf radio1.de. Aber wir erfahren jetzt, wie diese Studie konkret entstanden ist. Und zwar vom Professor Dr. Gerd Pickel, Soziologe der Universität Leipzig und Leiter der INRA-Studie Institutionen und Rassismus. Schönen guten Morgen, Herr Pickel. Hallo.
Schönen guten Morgen, Herr Brauer.
Über drei Jahre lang waren Sie und Ihr Team in deutschen Behörden unterwegs, um herauszufinden, ob die Mitarbeitenden sich dort rassistisch verhalten. Wie haben Sie das genau gemacht?
Ja, tatsächlich haben wir das auf vielfältige Weise gemacht. Zum einen gab es eine große Behördenbefragung, die einen langen Vorlauf hatte, dass in verschiedenen Behörden, also zum Beispiel den genannten Bundespolizei oder auch dem Bundesamt für Ausländerfragen, tatsächlich Erhebungen durchgeführt hat. Aber wir haben auch noch mehr gemacht. Wir sind in die Behörden hineingegangen. Also da gab es Interviews mit einzelnen Mitarbeitern, da gab es Interviews mit betroffenen Verbänden und teilnehmende Beobachtung, in der man tatsächlich einfach in der Nähe geblieben ist und mal geschaut hat, was passiert denn dort vor Ort. Zudem wurden auch Dokumente analysiert, um zu schauen, naja, gab es da rassistische Vorfälle, die irgendwie untergegangen waren oder überhaupt nicht behandelt wurden.
Und wenn Sie gerade der Punkt, Sie sind einfach mit reingegangen in die Behörden, wie kompliziert war das denn? Also haben Sie dann bei Polizei und Zoll einfach angefragt und die haben gesagt, na klar, kommen Sie rein, gucken Sie uns bei der Arbeit zu?
So schön einfach war es leider nicht gewesen. Bei so einer Studie, also will ja keiner richtig über Rassismus reden und vor allem nicht über seinen eigenen, ist das natürlich nicht ganz so einfach, in Behörden hineinzukommen. Aber was wir gemerkt haben, es gibt Behörden, die sagen, nee, wir reden da nicht drüber oder wir haben kein Problem, was meistens bedeutet, man hat eins eigentlich. Und dann hatte man aber tatsächlich auch andere Behörden und Institutionen, die sagten, ja, kommt her, wir wollen da was machen. Wir sehen, da haben wir ein Problem, da möchten wir etwas tun. Also es ist sehr unterschiedlich gewesen und so ist es uns dann aber auch gelungen, in die ein oder andere Behörde hineinzukommen und uns dort zu bewegen, auch zu sehen, was sich tut und zu sehen, inwieweit halt so Rassismus sich in Institutionen auch, ja, wie kann man sagen, so unbewusst auch irgendwie verselbstständigt und weiter sozialisiert.
Und was haben Sie da gesehen? Also was mussten Sie damit anhören zum Beispiel?
Was man damit anhören muss, also ein Klassiker ist natürlich, wenn jemand kommt, der eben nicht optimale Sprachkenntnisse hat, wenn dann der Behördenmitarbeiter sagt, hier wird Deutsch gesprochen. Mhm. Und derjenige verweist hier, ich habe doch hier mein Handy, da könnte ich es vielleicht übersetzen wenigstens. Dann sagt er, nee, das ist jetzt nicht zugelassen. Und das ist komischerweise nur bei einer Gruppe der Fall. Oder wenn in der Kaffeepause, nachdem man davor eine Fortbildung hatte, jemand sagt zu seinen neuen, jüngeren Mitarbeitern, also wenn Sinti und Roma kommen, den darfst du gar nichts glauben. Den musst du auf jeden Fall erst nur die Leistung verweigern und dir mehr vorlegen lassen. Das sind so typische Beispiele, von denen wir sehr, sehr, sehr viele haben.
Also wir können einmal das Ergebnis Ihrer Studie klar benennen. Ja, es gibt Rassismus und rassistische Diskriminierung, genau, in den von Ihnen untersuchten Institutionen. Aber Sie haben es schon angedeutet, in unterschiedlicher Form und Intensität. Also können Sie für uns so mal Form und Intensität zuordnen? Wo war es denn am schlimmsten?
Also man will jetzt keine Behörde gegen die andere sozusagen die Pfanne hauen, wenn man so sagen möchte. Also wo wir einen kleinen Unterschied hatten, das war in der Behördenbefragung, dass die Bundespolizei etwas schlechter abgeschnitten hat, würde ich jetzt mal so sagen. Aber im Großen und Ganzen können wir keine Behörde davon ausnehmen. In allen Behörden finden wir Rassismus und er tut es halt unterschiedlich ausprägen. Das kann sich jeder ja auch gut vorstellen. Während bei der Polizei wir natürlich über solche Racial Profiling reden oder auch, dass Anzeigen nicht aufgenommen werden, ist es natürlich im Sozialamt so, dass einem einfach Leistungen nicht gewährt werden oder dass Anträge endlicher lang tatsächlich bearbeitet werden. Etwas, was ja durchaus der ein oder andere sehr gut nachvollziehen kann, glaube ich. Was wir finden, ist, dass eben es nicht nur einzelne Personen sind, das ist, glaube ich, ganz wichtig, sondern dass manchmal das eben so in den Kulturen drin ist, dass bestimmte Gruppen als problematisch gesehen werden und dementsprechend aber von vorne an eben ungleich behandelt werden. Und Ungleichbehandlung, das ist das, was wir ja nicht denken, was Behörden machen sollten, oder wir erwarten ja, wenn wir zu einer Behörde gehen, dass wir gleich zu anderen behandelt werden.
Ja, das habe ich gelesen in der Studie, dass zum Beispiel eine ukrainische Familie, der wird geholfen bei der Behörde, aber dann kommt eine syrische geflüchtete Familie und denen wird dann das Leben eher schwer gemacht. Genau. Und was soll jetzt konkret passieren mit den Ergebnissen Ihrer Studie?
Also tatsächlich haben wir ja in der Studie verschiedene Handlungsempfehlungen, 17 Handlungsempfehlungen formuliert, eben aus den ganzen Ergebnissen zusammen. Und wir hatten natürlich die Hoffnung, dass das Bundesministerium etwas damit macht, aber wir werden auch nochmal zu den Behörden gehen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die ja auch Interesse hatten, etwas umzusetzen. Und was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass in der Zivilgesellschaft, Antidiskriminierungsbeauftragte, auch mit denen wir geredet haben, die vieles mit der Studie anfangen können. Und ich habe vieles auch schon wissen, was da sozusagen passiert. Aber jetzt natürlich sagen können, okay, jetzt ist es mal empirisch, wissenschaftlich nachgewiesen. Jetzt müsst ihr auch mal was tun hier im Land, im Bund oder in meiner Kommune. Und ich denke, das ist der große Nutzen, den die Studie dann an dieser Stelle hat.
Jetzt haben Sie schon das Bundesinnenministerium erwähnt. Also die haben das ja so angeblich heimlich veröffentlicht, ihre Studienergebnisse. Jetzt sprechen aber unter anderem wir ja auch drüber und in anderen Medien ist es auch aufgetaucht. Erwarten Sie da jetzt noch eine Reaktion vom Ministerium? Was könnten oder was sollten die jetzt noch machen?
Also Sie haben ja gesagt, Sie prüfen es. Also meine Hoffnung ist, dass Sie beim Prüfen feststellen, dass einige der Handlungsempfehlungen wirklich nicht teuer sind und auch nicht unbedingt besonders problematisch sind und Sie vielleicht dann doch noch selber sich hinsetzen und sagen, okay, wir können da mal ein bisschen was machen. Man darf ja auch nicht vergessen, im Bundesinnenministerium sitzt ja auch die Rassismusbeauftragte des Bundes und die hat ja schon sehr deutlich gesagt, dass sie sehr gerne etwas damit machen würde und sich ein bisschen mehr erwartet. Also ein bisschen würde ich mir schon erwarten.
Für die Studie Institutionen und Rassismus haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erstmals im großen Umfang Zugang zu staatlichen Institutionen erhalten und über 3 Jahre Rassismus untersucht in Jobcentern, Jugendämtern, Ausländerbehörden und über diese Arbeit. Und die Ergebnisse haben wir gesprochen mit Professor Dr. Gerd Pickel von der Uni Leipzig und Leiter eben dieser Studie Institutionen und Rassismus. Herr Pickel, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, schönen Sonntag für Sie. Schönen Samstag.
Alles Gute. Ja, danke. Ja, tschüss.
Jetzt geht es ums Klima bzw. den Klimaschutz. Wie können wir das Klima schützen und die Wirtschaft nicht zusätzlich belasten? Das soll und kann funktionieren mit sogenannten Clean-Up-Zertifikaten. Die Idee dahinter, wer ein Zertifikat kauft, darf eine entsprechende Menge CO2 in die Atmosphäre blasen, muss aber versprechen, es zu einem späteren Zeitpunkt aus der Luft zurückzuholen. So sollen Unternehmen die Verantwortung für ihre Emissionen übernehmen, ähnlich wie es in anderen Teilen der Wirtschaft schon üblich ist, zum Beispiel durch die Rücknahme von Pfandflaschen oder Elektrogeräten. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat sich die Wirksamkeit dieser Clean-Up-Zertifikate in einer Studie angeschaut. Und über die Ergebnisse spreche ich jetzt mit dem Autor der Studie, Dr. Kai Lessmann, Leiter der Arbeitsgruppe Public Economic and Climate Finance vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Schönen guten Morgen, Herr Lessmann.
Guten Morgen, Herr Brauer.
Wer hat denn mehr von diesen Clean-Up-Zertifikaten? Unser Klima oder die Unternehmen, weil sie sich da erstmal freikaufen, um noch mehr CO2 in die Atmosphäre blasen zu können?
Das ist tatsächlich ein Kernaspekt von diesem Instrument, dass man die beiden Aspekte austarieren kann. Dass man einen Freiheitsgrad hat und sowohl den Klimaschutz stärken kann und gleichzeitig die Industrie nicht mehr belasten muss.
Sie schreiben in Ihrer Studie, diese Zertifikate könnten einen hohen Beitrag zum Klimaschutz leisten, ohne eine zusätzliche Belastung für die Wirtschaft darzustellen. Aber die müssen ja dann doch auch irgendwann mal Geld in die Hand nehmen, wenn sie das CO2 wieder aus der Luft zurückholen wollen und sollen. Wie kann das denn funktionieren?
Ja, das sind zwei Aspekte, die hier den Unternehmen entgegenkommen. Mhm. Das eine ist, dass es in der Zeit verschoben wird, die Verpflichtung für die Emissionen, sodass das Unternehmen die CO2-Entnahme zu einem späteren Zeitpunkt durchführen kann und bis dahin halt entsprechend Geld ansparen kann, um das zu tun. Kosten in der Zukunft erscheinen immer kleiner als Kosten, die ich heute tragen muss. Und zum anderen ist auch damit zu rechnen, dass wir noch erheblichen technischen Fortschritt in diesen Technologien sehen werden, sodass mit der Zeit auch die Entnahme günstiger wird. Das heißt, das Verschieben in der Zeit ist auch eine Reduktion der Entnahmekosten.
Und wie kann man dann am Ende sicherstellen, dass die Unternehmen das ausgestoßene CO2 auch zurückholen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn Unternehmen könnten sich dieser Verpflichtung auch entziehen. Sie könnten unabsichtlich oder auch strategisch bankrott sein und nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn es denn zur Entnahme kommen soll. Und das haben wir mitbedacht. Da schlagen wir vor, dass die Unternehmen Sicherheiten hinterlegen müssen, dass für den Fall, dass die Unternehmen selbst nicht mehr die Verantwortung übernehmen können, aus diesen Sicherheiten die Entnahme finanziert werden kann.
Jetzt gibt es ja in Europa schon den Emissionshandel, also Unternehmen können Emissionsberechtigungen kaufen und damit das Recht, eine bestimmte CO2 auszustoßen, ohne Rückholpflicht. Wie könnte man die jetzt dazu bewegen, diese Clean-Up-Zertifikate zu diesen Clean-Up-Zertifikaten zu wechseln?
Ja, da ist die Idee, dass dieses Instrument genau so entwickelt ist, dass es kompatibel ist mit dem bestehenden Zertifikatehandel, dass es also integriert werden kann in diesen Zertifikatehandel. Und zwar auf zwei Art und Weisen. Entweder indem Clean-Up-Zertifikate zusätzlich zu den bestehenden Zertifikaten auf dem Markt gehandelt werden können. Das ist gerade die Situation, wodurch die zusätzlichen Zertifikate auch zusätzliche Flexibilität für die Unternehmen entsteht und eine Erleichterung. Oder man ersetzt Zertifikate, die man sonst ausgegeben hätte, durch diese Clean-Up-Zertifikate. Dann können die Unternehmen erst einmal genauso imitieren wie mit den regulären Zertifikaten. Aber weil die Rücknahmepflicht daran gekoppelt ist, werden schließlich diese CO2-Emissionen wieder entnommen, sodass man eine Stärkung der Klimaambition des Zertifikatehandels erreicht.
Ich vermute mal, dass da mit Freiwilligkeit wenig zu bewegen ist. Also was müsste jetzt passieren? Wer müsste aktiv werden, damit diese Clean-Up-Zertifikate tatsächlich gekauft werden können und auch müssen von den Unternehmen?
Ja. Für die Unternehmen ist das durchaus ein Vorteil, Clean-Up-Zertifikate zu kaufen. Und im Markt würde sich dann ein Preis einstellen. Also Clean-Up-Zertifikate würden zu einem niedrigeren Preis gehandelt als die regulären Zertifikate, weil eben die Verpflichtung zur Entnahme da dranhängt. Das heißt, die Unternehmen würden jetzt nicht höhere Kosten tragen, sondern nur eine andere Art der Verantwortung übernehmen.
Mehr Klimaschutz ist möglich mit Clean-Up-Zertifikaten, sagt Dr. Kai Lessmann, Leiter der Arbeitsgruppe Public Economic and Climate Finance vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Vielen Dank, Herr Lessmann, und ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.
Dankeschön.
Danke fürs Gespräch. Tschüss. Vielleicht gehören Sie ja zu den Menschen, bei denen genau jetzt falls sie noch im Bett liegen, eine Katze an ihrem Fußende liegt und vielleicht schleicht sie aber auch schon um ihre Beine, wenn sie gerade Frühstück machen. Vielleicht haben sie aber auch, wie ich, eine Katzenhaarallergie und halten es überhaupt nicht lange aus in der Nähe von Katzen. Fest steht jedenfalls, Katzen gehören zu den beliebtesten Haustieren in Deutschland. Es wird geschätzt, dass insgesamt mehr als 15 Millionen Katzen bei uns und mit uns leben. Aber, und das wissen Katzenbesitzerinnen und Besitzer besonders gut, auch Katzen sind nicht vor schweren Krankheiten geschützt. Ein Grund für schwere Erkrankungen und eine der häufigsten Todesursachen ist Krebs. Die Forschung zum Katzenkrebs, die steht noch ziemlich am Anfang und doch könnten die ersten Ergebnisse bei der Krebsforschung auch für uns Menschen hilfreich sein. Wie das genau gehen soll, das weiß Professor Sven Rottenberg, Leiter des Instituts für Tierpathologie an der Universität in Bern. Schönen guten Morgen, Herr Rottenberg.
Schönen guten Morgen, Herr Brauer.
Sie haben ja zusammen mit Ihrem Forschungsteam erstmals umfassend die genetischen Ursachen untersucht von Krebserkrankungen bei Hauskatzen. Was haben Sie herausgefunden?
Genau, also Krebs ist ja im Prinzip eine Erkrankung der Gene. Also es kommt zu Veränderungen des Erbguts. Und beim Menschen haben wir eigentlich schon eine recht gute Idee, was für Veränderungen dort vorhanden sind. Aber bei Tieren fehlt uns das eben noch. Und wir haben in einer internationalen Zusammenarbeit sozusagen erstmals die genetische Landkarte von Krebs bei Hauskatzen erstellt. Und dafür haben wir fast 500 Tumore genauer untersucht. Und dabei zeigte sich, dass sehr viele Gene, die auch bei Menschen betroffen sind, auch bei den Katzen verändert sind. Und das hilft uns auf der einen Seite zu verstehen, wie Krebs grundsätzlich entsteht. Und es könnte natürlich auch langfristig neue Möglichkeiten geben für gezielte Therapien, sowohl für die Tier- als auch für die Humanmedizin.
Jetzt haben Sie es schon ein bisschen angedeutet, es ist ein Forschungsergebnis lautet, dass es eben Parallelen gibt zu Menschen, dass sie auch größer sind als gedacht. Also wie sehen diese konkret aus, diese Parallelen?
Genau, es gibt zum Beispiel eingehend das sogenannte P53. Das ist bei uns Menschen halt häufig mutiert bei Krebs. Und das haben wir zum Beispiel auch gefunden, dass es sehr häufig verändert ist bei Katzen. Dann gibt es auch andere Gene. Ein anderes Beispiel ist dieses PK3CA. Und da werden jetzt auch neue und gezielte Therapien gegen entwickelt. Und das heißt, wir zeigen somit jetzt auch Optionen auf für neue Therapien, die man dann bei Katzen anwenden kann, für bestimmte Tumore. Und umgekehrt kann man natürlich auch dann, wenn neue Therapien, neue Medikamente entwickelt werden, in diese Richtung kann man die dann halt eben auch bei Katzen testen.
Glauben Sie denn, dass man bei Katzen Krebs schneller oder leichter behandeln und heilen kann als bei uns Menschen?
Nicht unbedingt. Also es ist, nehmen wir zum Beispiel die Mammatumoren, also das wäre so das Äquivalent vom Brustkrebs bei Menschen. Die sind bei Katzen enorm aggressiv. Die streuen auch sehr schnell, metastasieren sehr schnell. Aber eben unsere Studie zeigt jetzt neue Wege, wie man probieren kann, die besser zu behandeln. Und hoffentlich dann, aber eben, es ist natürlich ja sowohl bei Mensch als auch beim Tier, eben gerade den Katzen, ist das natürlich ein Problem, diese metastasierenden, aggressiven Tumore. Und da machen wir kleine Schritte vorwärts, aber es gibt dort immer wieder neue Entdeckungen. Und ich denke, unsere Studie bietet eine erste Basis, um dann neue Richtungen anzugeben.
Warum ist es eigentlich so, dass einige Säugetiere, also wie Katzen und auch wir Menschen, Krebs bekommen und andere nicht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also nehmen wir, also hier ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, sind Elefanten. Elefanten haben ja circa 100 Mal mehr Zellen als wir. Und da würde man jetzt ja denken, ja, und die werden ja auch sehr alt, also die werden auch 60, 70 Jahre alt. Und da würde man jetzt denken, ja, wenn die 100 Mal mehr Zellen haben, dann müssten die auch 100-fach höheres Risiko haben auf Krebs. Aber Krebs ist enorm selten bei Elefanten. Wir sehen das kaum. Und was man dort gefunden hat, also da auch so in Verbindung vielleicht mit unserer Studie, man hat gefunden, dass in den Zellen von Elefanten mehrere Kopien von diesem P53 sind. Also dieses P53 ist sozusagen so ein Wächtergen, ein Kontrollgen. Und wir Menschen und auch die Katzen haben halt nur eine Kopie davon. Aber die Elefanten haben dann gleich mehrere. Also wenn dann mal eine Kopie ausfällt, dann ist sozusagen noch genügend Backup da. Und deshalb, wir gehen davon aus, dass deshalb eben die Elefanten halt sehr, sehr selten Krebs bekommen.
Wenn Sie jetzt Ihr aktuelles Forschungsziel benennen müssten, welches wäre das?
Nun, vielleicht ein weiterer sehr interessanter Punkt ist, wir natürlich, wenn es jetzt darum geht, neue Medikamente zu entwickeln, sowohl für Menschen als auch für Tiere, machen wir das natürlich gerne in Zellkulturen, also dass man also probiert, diese Krebszellen wachsen zu lassen. Und da gibt es auch neue Technologien, zum Beispiel so dreidimensionale Organoidkulturen. Und was sehr spannend ist oder was auch sehr überraschend war für uns, nehmen wir wieder den Brustkrebs. Es ist sehr, sehr schwierig, vom Brustkrebs vom Menschen diese Organoide gut wachsen zu lassen. Hingegen von den Mamatumoren von den Katzen funktioniert das sehr gut. Und ja, sie sind halt, wenn man so will, sie ähneln halt einem bestimmten Subtyp vom Brustkrebs des Menschen. Und ich denke, da kann man dann jetzt eben auch diese Organoide von den Katzen anwenden, um neue Therapien zu testen.
Professor Sven Rottenberg forscht an der Universität Bern an Katzenkrebs und hat uns erklärt, was diese Erkenntnisse für neue Therapien bei Katzen und Menschen bedeuten können. Herr Rottenberg, herzlichen Dank und viele Grüße in die Schweiz.
Sehr gerne.
Schönen Samstag
für
Sie. Tschüss.
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ja, tschüss.
Die Geburt eines Kindes, die verändert alles. Das können Sie vermutlich bestätigen, wenn Sie auch Kinder haben. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitäten Greifswald und Tilburg in den Niederlanden, die wollten sich diese Veränderungen jetzt mal genauer anschauen, haben über 150 Frauen auf dem Weg zur Mutterschaft begleitet und untersucht, wie die Geburt des ersten Kindes denn das Wohlbefinden verändert. Und über die Ergebnisse spreche ich jetzt mit Professor Dr. Anne Reitz, Psychologin und Professorin für Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik an der Universität Greifswald. Schönen guten Morgen, Frau Reitz.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Bevor wir über das veränderte Wohlbefinden von Müttern sprechen, wie haben Sie denn genau dieses Wohlbefinden definiert in Ihrer Studie?
Wir unterscheiden zwei Arten von Wohlbefinden. Das erste ist das, was man so landläufig unter Glück versteht. Also wie gut fühle ich mich? Bin ich zufrieden mit meinem Leben? Habe ich eher positive und wenige negative Gefühle? Und das nennen wir das hedonische Wohlbefinden. Und die zweite Art fragt eher, fühlt sich mein Leben denn sinnvoll an? Habe ich das Gefühl, dass ich was tue, das Bedeutung hat? Und das nennen wir das eudaimonische Wohlbefinden. Also kurz gesagt, sich gut fühlen oder Sinn im Leben spüren.
Und wie genau haben Sie das dann abgefragt bei den Müttern oder den werdenden Müttern?
Ja, wir haben Erstmütter rekrutiert und sie über 10 Monate begleitet und dann in 3 Messphasen gemessen. Einmal einige Monate vor der Geburt, also so am Ende des 2. Trimesters, dann 2 bis 3 Monate nach der Geburt und dann noch einmal etwa 6 Monate danach. Und dabei haben wir 2 Sachen gemessen. Also zum einen haben wir klassische Fragebögen eingesetzt, in denen Mütter ihr Wohlbefinden allgemein eingeschätzt haben. Also zum Beispiel haben wir sie zu ihrer Lebenszufriedenheit gefragt, alles zusammengenommen, wie zufrieden sind sie mit ihrem Leben. Und zum anderen haben wir etwas gemacht, was ein bisschen seltener gemacht wird in dieser Art von Forschung, nämlich wir haben sie eine Woche lang täglich per Handy gefragt, wie es ihnen gerade geht, also im Moment so. Wie zufrieden sind sie mit ihrem Leben heute? Und so konnten wir globale Bewertungen anschauen und das vergleichen mit diesen Alltagserleben.
Also jetzt haben Sie es schon gesagt, vor Ihnen, nein, ich wollte das sagen, es gab ja schon andere Studien vor Ihnen zur Lebenszufriedenheit von Eltern oder speziell Müttern nach der Geburt eines Kindes. Was haben Sie denn konkret anders gemacht? War das dieses regelmäßige Nachfragen?
Ja, das war zum einen das regelmäßige Nachfragen und zum anderen war es auch die Breite, in der wir Wohlbefinden erfassen haben. Also der Übergang zur Mutterschaft ist ja eine der intensivsten Phasen im Leben und plötzlich verändert sich extrem viel gleichzeitig. Der Schlaf, der Alltag, Beziehungen, Identität und so weiter. Und bisherige Studien haben sich meist nur einzelne Aspekte angeschaut, also vor allem die Lebenszufriedenheit oder Beziehungszufriedenheit. Und diese Veränderungen sahen oft sehr negativ aus. Und das hat uns eben interessiert. Gilt das wirklich für das gesamte Wohlbefinden oder gibt es vielleicht auch Aspekte, die sich positiv verändern? Und die zweite Frage war dann genau zum Alltag oder beziehungsweise zur Geschwindigkeit dieser Veränderung. Also wann passiert diese Veränderung genau? Ist das über Jahre hinweg, wie bisher häufig gezeigt? Oder kann sich das vielleicht schon in den ersten Monaten zeigen?
Sie wollte...
Und deswegen haben wir... Ja.
Nee, Entschuldigung.
Ja, deswegen haben wir Mütter eben um die Geburt herum sehr eng begleitet und das Erleben im Alltag auch gemessen.
Sie waren also mehr beim Prozess dabei, anstatt nur so einen Vorher-Nachher-Blick drauf zu haben, richtig?
Genau, wir wollten das Vorher-Nachher haben, aber eben recht schnell, also 2-3 Monate nach Geburt passiert da auch schon was. Und dann im zweiten Schritt rausfinden, ist denn die Alltagserfahrung etwas, was das vielleicht erklären kann, wieso wir uns wie verändern?
Und ein Ergebnis Ihrer Studie lautet, Mutterwerden hebt die Stimmung, stärkt das Gefühl von Sinn im Leben und gleichzeitig sinken eben Lebenszufriedenheit und Partnerschaftsglück. Hat Sie das überrascht?
Teilweise. Also wie gesagt, die Literatur zeigt bisher, dass man sieht so die Konsequenz aus der Literatur, dass es eine eher negative Veränderung gibt. Und wir wussten eben nicht so genau, was passiert dann, wenn wir im Alltag wirklich die Emotionen mal abfragen. Und dass es da in den negativen Emotionen eigentlich gar keine Veränderung gab. Ne? Also dass sie eben nicht unglücklicher wurden, also mehr Traurigkeit oder so erlebt haben, sondern dass sie da eben eher positivere Emotionen mehr und mehr erlebt haben. Das hat uns schon etwas überrascht, weil das bisher nicht gezeigt wurde.
Und könnten Sie jetzt konkret sagen, welche Faktoren es sind, die das Wohlbefinden von Müttern beeinflussen?
Ja, also wir haben uns zum einen angeschaut, welche Aspekte im Alltag da eine Rolle spielen. Durch diese Handybefragung hatten wir ja eben Einblicke in den Alltag. Und da haben wir uns vor allem 3 zentrale Faktoren angeschaut. Der Schlaf zum einen, dass wenn man junge Mütter fragt, spielt das natürlich eine große Rolle und das haben wir hier auch gefunden. Es ist durchgehend zentral, je besser Mütter schlafen, desto besser geht es ihnen und das galt sowohl vor als auch nach der Geburt. Und dann haben wir uns noch soziale Kontakte angeschaut, die spielen natürlich auch eine Rolle. Das ist ja häufig eine Ressource, also etwas, was einen positiven Effekt hat. Aber wir haben da gefunden, dass es nicht immer positiv war. Also der Familienkontakt tut meist gut. Kontakte außerhalb der Familie sind ein bisschen komplexer. Die können gut tun, aber vor allem in der späteren Phase, nach 6 Monaten, haben wir da auch teilweise Belastungseffekte gefunden.
Ja. Entschuldigung.
Kein Problem. Genau, der letzte Faktor im Alltag, der eben neu dazukommt, ist, was nach der Geburt passiert, nämlich das Baby. Und das war ein sehr starker Faktor. Also wie viel das Baby weint, macht einen enormen Unterschied für das tägliche Wohlbefinden. Und dieser Effekt war auch noch größer als die des Schlafes.
Also wir haben gelernt, Mutterwerden verändert das Wohlbefinden und das kann äußerst vielschichtig sein, sagt Anne Reitz, Psychologin und Professorin für Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik an der Universität Greifswald. Vielen Dank, Frau Reitz. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, wünsche ich Ihnen auch.
Tschüss. Wenn Sie Kaffeegourmet sind, dann halten Sie mich womöglich für ein Banausen, denn wenn ich mir manchmal einen Kaffee mache und es muss schnell gehen, dann kippe ich einfach so einen Schluck kalte Hafermilch rein. Dabei könnte man ja auch Hafermilch warm machen, sogar aufschäumen. Aber wenn Sie das mal probiert haben, haben Sie bestimmt schon gemerkt, erstens schäumt nicht so gut wie Milch, oder zweitens schäumt ein bisschen, schäumt mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger und manchmal schäumt es auch gar nicht. Und genau um dieses Problem kümmert sich jetzt ein Forschungsprojekt der Technischen Universität Berlin. Jetzt muss ich hier nebenbei wild auf dem Monitor rumdrücken, weil ich falsch gedrückt habe. Das will ich alles gar nicht haben. Drop, das muss wieder weg. So, jetzt habe ich's. Also, zurück. Es geht um die Hafermilch, die mal schäumt und mal nicht so richtig schäumt. Darum kümmert sich jetzt ein neues Forschungsprojekt der Technischen Universität Berlin. Das will erstmals standardisierte Methoden entwickeln, um die Funktionalität von Pflanzenproteinen messbar und vergleichbar zu machen. Was das genau heißt und wie meine Hafermilch dann doch schön schäumt, wenn ich sie mal warm mache, darüber spreche ich jetzt mit dem Projektleiter Professor Stefan Dusch vom Institut für Lebensmitteltechnologie von der TU Berlin. Schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Hallo Herr Drusch. Hatten Sie schon Ihren ersten Kaffee heute?
Ich hatte schon meinen ersten Kaffee. Ich hatte schon vermutlich mehr Kaffee, als man trinken sollte. Und ich muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich Kuhmilch und nicht Hafermilch reingekippt habe.
Und hat die denn wenigstens schön geschäumt? Kuhmilch schäumt ja gut.
Ach, wie Sie eben selbst so schön gesagt haben, morgens muss es schnell gehen, da mache ich mir die Mühe nicht.
Einfach
und,
rein damit.
Habe sie einfach reingekippt.
Warum ist es denn nötig, dass Sie jetzt bei so pflanzlicher Ersatzmilch, also dass Sie die untersuchen, um rauszufinden, wie man jetzt Pflanzenproteine messen und vergleichen kann?
Also was die wenigsten Menschen sich vor Augen führen, ist, dass Lebensmittel in ihrer Struktur ganz schön kompliziert sind. Das heißt, wir konsumieren sie eigentlich ohne so groß drüber nachzudenken. Aber wenn wir das mal eine Minute tun, dann merken wir, wie Sie auch in der Anmoderation schon gesagt haben, das ist ein Schaum, da will ich Gas einbringen. Dann habe ich zum Beispiel einen Joghurt, da möchte ich dass die Sachen gelieren und ich ein schönes Mundgefühl habe. Wenn ich eine Emulsion herstelle, dann möchte ich Öl und Wasser miteinander mischen, obwohl die sich eigentlich gar nicht miteinander mischen wollen. Das heißt, in Lebensmitteln stecken relativ komplizierte Mechanismen. Und ein Teil, der diese Arbeit übernimmt, sind die Proteine, also die Eiweiße, die in den Lebensmitteln enthalten sind. Und nun sind Lebensmittel, was manche Menschen auch hartnäckig verneinen, doch Naturprodukte und die unterliegen entsprechend relativ großen Schwankungen. Wir haben sortenspezifische Unterschiede, wir haben Anbau, wir haben unterschiedliche klimatische Bedingungen, unter denen sie wachsen und all das beeinflusst ihre Zusammensetzung und am Ende dann natürlich auch, wie sie sich in Lebensmitteln verhalten.
Jetzt machen Sie dieses Forschungsprojekt ja mit oder werden dabei begleitet von auch ein paar Unternehmen, die natürlich ein Interesse daran haben, dass sie so Ersatzmilchprodukte herstellen können, die eine gleichbleibende Qualität haben. Richtig? Ist das ein Antrieb für dieses Forschungsprojekt?
Genau, also der Antrieb kommt letztendlich von uns Konsumenten und Konsumentinnen, dass wir natürlich erwarten, dass die Lebensmittel sich immer gleich verhalten, immer ähnlich schmecken. Deswegen kaufen wir sie, weil wir eine gewisse Erwartung an sie haben, gewisse Präferenzen dann auch haben für die eine Marke oder die andere Marke. Und insofern ist es schon relativ wichtig, dass die eine gleichbleibende Qualität haben. Und das, was wir in dem Projekt tun, ist, dass wir letztendlich das Handwerkszeug entwickeln, diese Qualität zu beurteilen. Das ist für Unternehmen wichtig, damit sie Rohstoffe miteinander vergleichen können und, wie Sie eben gesagt haben, die Qualität standardisieren können. Das ist aber auch für uns in der Wissenschaft durchaus wichtig, dass wir Ergebnisse vergleichbar machen. Dass also, wenn Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, im europäischen Ausland oder wo auch immer auf der Welt ihre Forschung machen, dass wir auch die gleiche Sprache sprechen, wissenschaftlich, und uns so über die Ergebnisse besser austauschen können.
Und wie sehen denn Ihre Tests konkret aus? Also vielleicht können Sie uns mal ja mitnehmen. In Ihr Labor, was passiert da genau?
Da gibt es im Prinzip zwei Ansätze. Auf der einen Seite versuchen wir, wie gesagt, von der wissenschaftlichen Seite her die Eiweiße zu verstehen, wie sie sich verhalten, und da kommen teilweise sehr komplizierte Methoden zum Einsatz. Auf der anderen Seite sind das häufig dann aber auch Dinge, die natürlich überhaupt nicht für den Routineeinsatz in lebensmittelverarbeitenden Unternehmen irgendwie geeignet sind. Das heißt, auf der einen Seite haben wir kompliziert, teuer und zeitintensiv, und auf der anderen Seite wollen wir darauf aufbauend Methoden entwickeln, die also möglichst schnell und einfach funktionieren, aber eine ähnlich gute Aussagekraft haben, damit man, wie gesagt, den Menschen, die sie benötigen, alltagstaugliche Methoden an die Hand gibt.
Würden Sie denn sagen, diese Pflanzenproteine, die wir eben im Hafer für Hafermilch finden, aber auch in Hülsenfrüchten, die es dann ja in Sojamilch gibt, in Erbsenmilch und so, dass sie besonders kompliziert sind?
Ja, die sind in der Tat ein wenig komplizierter als die Proteine, die wir zum Beispiel in der Kuhmilch haben. Schlicht und ergreifend, weil die Pflanze sie, oder einer der Gründe ist, dass die Pflanze sie eigentlich dazu produziert, um sie zu speichern und einzulagern. Das heißt, als Stickstoffquelle für die Pflanze, wenn sie dann aus dem Samen wächst. Aber erstmal soll sie in möglichst kompakter Form irgendwie einfach nur irgendwo geparkt werden, diese Eiweiße. Und das macht es so schwierig, oder das bringt ein paar Herausforderungen mit, wenn wir damit dann die Lebensmittel herstellen wollen.
Jetzt sind Sie noch relativ am Anfang Ihres Forschungsprojekts. Ab welchem Zeitpunkt könnten Sie sagen, jetzt kann man das wirklich messen und da irgendwelche Standards festlegen?
Also unser Projekt ist auf 3 Jahre angelegt, und natürlich, also wir haben solche Methoden durchaus im Bereich der Chemie, im Bereich der Mikrobiologie, im Bereich der Physik. Da gibt es überall standardisierte Methoden, und wenn Sie das vernünftig machen wollen, dann müssen Sie das auch in sogenannten Ringversuchen validieren, und dann müssen Sie versuchen, dass das in eine DIN-Norm oder in ähnliche Standardwerke aufgenommen wird. Und ich denke, dass das ein Weg ist, den wir ungefähr 3 bis 5 Jahre, würde ich sagen, dann sind wir hoffentlich am Ziel.
Müssen Sie denn zwischendurch bei Ihren Untersuchungen und Tests auch viel trinken von diesen Produkten?
Das erledigt die Neugier. Also müssen würde man es nicht, aber man ist natürlich dann doch neugierig, was man da tut und fabriziert. Und dann wird auch schon mal die eine oder andere Probe, nachdem sie vermessen ist, gekostet.
Pflanzenproteine in veganen Milchalternativen messen und vergleichen, das ist die Aufgabe eines neuen Forschungsprojekts an der TU Berlin, angeführt vom Professor Stefan Drusch vom Institut für Lebensmitteltechnologie und Lebensmittelchemie. Vielen Dank, Herr Drusch. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.
Das wünsche ich Ihnen auch. Danke.
Tschüss.
Radio 1. Die Profis. Besser wissen.
Elefanten sprechen sich mit Namen an. Sie leben in Familienverbänden und haben ein gutes Gedächtnis. Forschende aus Kenia haben herausgefunden, wilde afrikanische Elefanten sprechen sich sogar mit Namen an. Das heißt, sie haben eine individuelle Lautfolge für jeden Elefanten ihrer Gruppe. Aber anders als bei Menschen wird ein Tier nicht immer mit demselben Namen angesprochen. Jeder Elefant hat für die anderen Dickhäuter einen eigenen Namen.